Der letzte Beitrag für heute handelt vom Reisen. Welche der heimischen Vögel machen sich überhaupt noch auf in den Süden? Und wie kommen die Daheimgebliebenen durch den Winter? Diese und andere Fragen beantwortet Andreas Schäferling im folgenden Gespräch.
Guten Morgen, Herr Schäferling.
Hallo, Herr Pfade.
Wie geht es Ihnen?
Wir wollen nicht stöhnen. Andere haben mehr Probleme. Ist alles gut für uns.
Herr Schäferling, Sie sind ja nach wie vor dem NABU eng verbunden. Sie sind ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Auch im letzten Jahr hat es ja wieder eine Zählung der Gartenvögel gegeben.
Ja, so ist das. Und ich habe daran auch teilgenommen.
Und leider muss man sagen, hat sich bei dieser Zählung auch wieder ein Rückgang ergeben. Welche Arten sind denn da besonders betroffen?
Also insgesamt gibt es einen Rückgang an der Individuenzahl. Die Artenzahl selber ist relativ konstant. Und da wir diese Umfragen ja erst seit 2005 beziehungsweise 2011 einmal für die Sommervögel, einmal für die Wintervögel machen, ist es schwierig, da ganz signifikante Änderungen aufzuzeigen, die wissenschaftlich also Bestand hätten. Es gibt große Schwankungen, die zufallsbedingt sind, denn wir zählen ja nur 2 bis 3 Tage. Und das hängt davon ab, wie ist das Wetter, wie ist der Wind. Es ist sehr schwierig, das gut zu beurteilen, um klare Trends herauszuarbeiten. Aber ganz vorsichtig kann man sagen, dass die Gartenvögel relativ stabil sind. Es gibt keine Art, die ganz besonders zu- oder abgenommen hätte. Wenn man damit vergleicht, dass die Feldvögel stark zurückgehen, dann kann man sagen, im Siedlungsbereich geht es den Vögeln noch relativ gut. Ganz konkret gibt es vielleicht 2, 3 Arten, die ich nennen möchte. Einmal, das ist der Grünfink, der über die Jahre seit 2005 doch stetig etwas abgenommen hat. Die Ursachen sind unklar. Möglicherweise eine bestimmte Infektionskrankheit, die immer wieder mal auftaucht. Das wäre eine Art, die doch deutlich im Minus ist. Bei den Sommervögeln sind es 2 weitere Arten. Einmal die Mehlschwalbe und einmal die Mauersegler. Beides sind ja Arten, die sich von fliegenden Insekten ernähren. Und schon länger ist bekannt, dass die fliegenden Insekten ja in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen sind. Und das wirkt sich offenbar auch auf die aus, die sich von diesen Insekten ernähren. Man kann sagen, dass von 100 Mehlschwalben, die 2006 gezählt wurden, heute noch 56 da sind. Ja. Bei den Mauerseglern ist es noch schlimmer. Von 100 Mauerseglern 2006 hätten wir heute noch 43, rein statistisch. Und wenn das so weitergeht, dann können wir uns von diesen Vögeln in der Stadt allmählich verabschieden.
Das klingt dramatisch. In dem Zusammenhang, wie wirkungsvoll ist denn aus Ihrer Sicht das verabschiedete Insektenschutzgesetz?
Das Insektenschutzgesetz ist grundsätzlich zu begrüßen, denn es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss man ganz klar sagen. Einmal bezieht es sich ja auf die Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, das ja schon lange als krebserregend gilt. Und das soll ja bis 2024 grundsätzlich verboten werden. Das ist also eine gute Entwicklung, aber es kommt natürlich zu spät. Und auch diese Verlängerung erscheint mir unnötig angesichts der Gefahren, die damit verbunden sind. Erstens das und zweitens habe ich auch die Sorge, dass in dieser Zeit dann andere Mittel entwickelt werden, die dann nicht verboten sind, aber trotzdem auch großen negativen Einfluss auf die Ökologie der Natur haben. Darum würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen konsequenter vorgehen würden. Der zweite Punkt dieses Insektenschutzgesetzes betrifft ja den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden, also Pflanzen- und Insektenvernichtungsmitteln, die demnächst in bestimmten Schutzgebieten und in der Nähe von Gewässern verboten werden sollen. Da fällt einem natürlich zunächst mal auf, wie bitte, in Schutzgebieten soll es verboten werden? Das heißt, der Umkehrschluss, dass es bis jetzt, und das ist so, auch in Naturschutzgebieten erlaubt war, unter bestimmten Bedingungen Giftstoffe einzusetzen. Das ist ja schon erschütternd genug. Und das kommt also schon sehr spät, aber es kommt, dass jetzt zumindest dort diese Mittel verboten werden. Mhm. Aber das ist natürlich zu wenig. Sie werden immer noch eingesetzt auf riesigen Flächen, auf Maisäckern, die mehrere Hektar groß sind. Und das ist das, was eigentlich Probleme macht. Dieser flächendeckende Einsatz, der natürlich auch dann das Insektenleben großflächig unmöglich macht. Und darum ist meine Meinung, dass wir also noch an viel mehr Schrauben drehen müssen, um diese Entwicklung zu verändern. Zum Beispiel brauchen wir finanzielle Anreize für umweltfreundliches Wirtschaften in der Landwirtschaft. Die Bauern sollen natürlich nicht kostenlos Umweltarbeiten leisten. Das muss sich lohnen. Aber es kann nicht sein, dass riesige Agrarindustriebetriebe, die von Lohnarbeitern bewirtschaftet werden und als reine Kapitalanlagen funktionieren, dass sie auch noch Milliarden Förderung aus EU-Mitteln bekommen. Diese riesigen Flächen, die nichts für die Umwelt tun, die müssten natürlich auch eigenständig wirtschaften und dürfen nicht weiter subventioniert werden.
Andere Frage. In den letzten Jahren unternehmen einige Vögel aufgrund des Klimawandels überhaupt nicht mehr den Flug in den Süden. Wird sich das verstärken?
Das weiß niemand genau. Das ist immer spannend, wie die Natur sich entwickelt. Gerade in diesem Winter, der ja eine Woche lang ungewöhnlich streng war, sieht man, dass es nicht immer eine erfolgreiche Strategie ist, auf den Flug in den Süden zu verzichten. Die Vögel können sich nicht darauf verlassen, dass es jeden Winter immer so schön mild bleibt wie in den letzten Jahren. Da kann es schon sein, dass jetzt diejenigen, die es gesagt haben, hier zu bleiben, dass die jetzt in großer Zahl dezimiert worden sind. Und dann würde es bedeuten, im nächsten Jahr gibt es wieder mehr Vögel, die in den Süden ziehen. Also diese Frage ist vollkommen offen. Tendenziell allerdings kann man davon ausgehen, dass es mehr Vögel gibt, die hier bleiben oder weniger weit ziehen.
Kommen wir zu den daheimgebliebenen Vögeln. Wie gelangen die denn jetzt an Nahrung und wie füttert man sie richtig, um sie zu unterstützen?
Das hängt ganz von der Art ab. Sehr einfach ist es für uns, die Vögel zu unterstützen, die das typische Vogelfutter, also Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, trockene Beeren und dergleichen fressen. Die können wir natürlich unterstützen. Das wird auch sehr dankbar von den Vögeln angenommen. Aber es gibt einige Arten, die jetzt doch große Schwierigkeiten hatten in der letzten Woche. Und da kann man auch wenig tun. Einmal sind es die Vögel, die unter der hohen Schneelage zu leiden haben, die also ihre Nahrung unter dem Schnee finden. Drei Vögel wie Eulen und Falken. Die Mäuse bleiben unterm Schnee und sind unerreichbar. Wir haben auch schon Meldungen von Todfunden von Schleiereulen, die es nicht geschafft haben. Auch der Grünspecht, der ebenfalls im Boden nach Nahrung sucht, Ameisen, Puppen und dergleichen, der ist betroffen von dieser hohen Schneelage.
Also, dass die Vögel dann schlicht und einfach verhungern?
Schlicht und einfach verhungern. Da kann man dann auch wenig gegen machen. Sicherlich gibt es Empfehlungen, irgendwelche Rasenflächen frei zu schaufeln, damit die Mäuse dann über den Rasen laufen. Aber das ist ja doch eigentlich unrealistisch, das wirklich zu machen. Genauso wie auch der Eisvogel ja sehr stark leidet und bei längeren Frostperioden findet seine Nahrung im Wasser. Und wenn das gefroren ist, dann ist Feierabend. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass natürlich die Tiere seit vielen Tausenden von Jahren hier leben. Und da gab es immer strenge Winter. Wenn die Populationen gesund sind, dann werden im nächsten Jahr, wenn der Winter etwas milder ist, aus den Randbereichen, die verschont geblieben sind, werden die Arten einwandern. Das ist eigentlich grundsätzlich kein Problem. Also eine Katastrophe für die Tierwelt ist so ein Wintereinbruch grundsätzlich nicht.
Glauben Sie denn, dass das ein Ausreißer ist oder ob das in anderen Jahren wieder passieren kann?
Ob diese extremen Wintereinbrüche jetzt wieder häufiger werden, das ist auch bei Meteorologen auch sichtlich umstritten. Unbestritten ist, dass es tendenziell wärmer wird. Das heißt aber nicht, dass Extremwetterlagen nicht auch mal in die andere Richtung losgehen können.
Herr Schäferling, hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm wird. Hoffen wir, dass die Menschheit vernünftiger wird und mehr tut gegen den Klimawandel. Und Ihnen ganz persönlich wünsche ich, dass Sie gesund bleiben und nach wie vor engagiert für die Umwelt kämpfen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen und freue mich, dass Sie die Umweltthemen auch in Ihr Programm mit aufgenommen haben.
Über unsere gefiederten Freunde sprach Hans-Jürgen Pade mit Andreas Schäferling vom Naturschutzbund.